Wie schön, dass du da bist. Danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören. Mein Name ist Katharina, ich bin Pastorin in Frankfurt und mein Wunsch ist es, dass du in den nächsten Minuten erlebst, dass Gott in dein Leben und in deine Situation hineinspricht, weil er dich kennt, weil er dich sieht und weil er dich hört. Irgendwann mal Ende September 2011 befand ich mich gerade auf dem Flughafen in Kota Kinabalu. Kota Kinabalu befindet sich in Malaysia, um genauer zu sein, in Ostmalaysia auf der Insel Borneo. Und hinter mir liegen gerade 2 Monate Regenwalderfahrung unter Ureinwohnern in Malaysia. Ich habe dort für 2 Monate Sprachwissenschaftlern dabei geholfen, eine Sprache, die es nur im mündlichen Gebrauch gab oder gibt, in eine Schriftsprache zu bringen. Und mein Alltag sah so aus, dass ich vormittags und nachmittags in einer typischen Holzhütte saß, am Schreibtisch, am Laptop, bei 40 Grad Celsius und 90% Luftfeuchtigkeit und das Wasser lief mir überall nur so runter. Also ich musste mich mindestens 3-mal am Tag duschen. Die Dusche befand sich übrigens außerhalb des Hauses, draußen. Mit Regenwasser haben wir uns geduscht und auch die Toilette war draußen. Also es war ein echtes Abenteuer. An den Abenden habe ich dann manchmal in den Kirchen dort ausgeholfen. Und das Highlight meiner Woche dort war es, dass wir am Montagmorgen um 5 Uhr aufstehen konnten, uns auf unsere Räder gesetzt haben und ab zum Wochenmarkt gefahren sind, wo wir alle exotischen Früchte und Gemüse und Fisch und alles besorgt haben für die Woche. Und jetzt sitze ich also nach diesen 2 Monaten extreme Regenwalderfahrung auf dem Flughafen in KK und warte auf meinen Flug nach Kuala Lumpur, der mich dann weiterbringen sollte nach Sri Lanka und dann nach Deutschland. Ich hatte also einige Zwischenstopps. Eine Mitarbeiterin hat mich zum Flughafen gebracht und fragte mich dann noch kurz, bevor sie sich verabschiede, sag mal, wie lange ist denn dein Aufenthalt in Kuala Lumpur? Und ich ihr, ja, weniger als 2 Stunden, dann geht's schon weiter zum nächsten Flug. Und sie dann nur so ganz nebenbei, ach so, okay, aber sei vorsichtig, denn Kuala Lumpur ist dafür bekannt, dass es dort viele Taschendiebe auf dem Flughafen gibt, im Flughafen gibt. Angekommen in Kuala Lumpur, nehme ich meine ganzen Sachen, mein Gepäck, es ist mittlerweile 11 Uhr abends und ich suche nach dem Bildschirm, an dem der nächste Flug hätte angezeigt werden sollen. Und ich werde es nie vergessen. Ich finde diesen Bildschirm. Ich bin damals mit Sri Lanka Airlines geflogen. Sri Lanka Airlines, keine Ahnung, ob das noch existiert. Auf jeden Fall sollte mich Sri Lanka Airlines nach Colombo, der Hauptstadt von Sri Lanka, bringen. Also stehe ich vor diesem Bildschirm und suche nach meiner Flugnummer, entdecke sie und glaube, meinen Augen kam, weil hinter dem Flug einfach ganz simpel steht, cancelled. Gestrichen. Ganz einfach so war mein Flug gestrichen und als ich dann anfing darüber nachzudenken, kamen 1000 Gedanken gleich in meinem Kopf los, denn das Problem war nicht nur, dass ich dann am Anschluss, meinen Anschlussflug im Colombo nach Frankfurt nicht verpasste, sondern das Problem war, dass ich dann in Frankfurt 2 Tage später eine Reise geplant habe nach USA, um dort an einer Konferenz teilzunehmen und auch das war jetzt unklar, ob diese Reise noch stattfinden kann. Also lief ich so schnell es ging zu einem Schalter von Sri Lanka Airlines, wo ich meine ganze Wut und meinen Ärger bei einem Mitarbeiter abladen wollte. Angekommen bei dem Schalter ist natürlich zu dieser Uhrzeit kein Mitarbeiter mehr da. Und es heißt, um 6 Uhr morgens wird der nächste Mitarbeiter da sein. Und ich frage mich, was soll das jetzt bedeuten? Ich bin hier und tue Gutes für 2 Monate, helfe hier im Regenwald. Jetzt will ich einfach nur nach Hause und stecke jetzt fest an einem Flughafen, der voller Taschendiebe ist. Und jetzt hieß es warten für mich. Also ich möchte heute über das Thema Warten sprechen. Jeder von uns kennt das, dass du mal wartest, dass jeder von uns kennt das, warten zu müssen. Im Wartezimmer, bis du endlich aufgerufen wurdest auf den verspäteten Zug, in der Schlange, im Supermarkt, im Stau. Oh, wir lieben es so sehr. Und was ist mit anderen Dingen? Du wartest vielleicht auf einen Job, den du auf den du dich seit längerer Zeit bewirbst. Du wartest auf eine Wohnung, die du seit längerem suchst. Du wartest darauf, dass ein Konflikt endlich zu Ende geht. Du wartest vielleicht auf den richtigen Partner oder du wartest auf sonst irgendeine Verheißung Gottes in deinem Leben. Das führt uns zu einer biblischen Geschichte heute, denn so ähnlich ging es Simeon. Simeon hat von Gott die Verheißung bekommen, dass er nicht sterben würde, bis er den Messias gesehen hat. Gott hat ihm also versprochen, dass Simeon zu seinen Lebzeiten den Messias höchstpersönlich treffen würde. Wann genau Gott ihm diese Verheißung gegeben hat, ist nicht klar, aber Folgendes lesen wir im Neuen Testament dazu. Im Lukas-Evangelium Kapitel 2 ab Vers 21. 8 Tage später, als die Zeit gekommen war, das Kind zu beschneiden, gab man ihm den Namen Jesus. Den Namen, den der Engel genannt hatte, noch bevor Maria das Kind empfing. Als dann die im Gesetz des Mose festgelegte Zeit der Reinigung vorüber war, brachten Josef und Maria das Kind nach Jerusalem, um es dem Herrn zu weihen. Und so nach dem Gesetz des Herrn zu handeln, in dem es heißt, jede männliche Erstgeburt soll als heilig für den Herrn gelten. Außerdem brachten sie das Reinigungsopfer dar, für das Gesetz des Herrn ein Turteltaubenpaar oder zwei junge Tauben vorschrieb. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. Der Heilige Geist ruhte auf ihm, und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Vom Geist geleitet war er an jenem Tag in den Tempel gekommen. Als nun Jesu Eltern das Kind hereinbrachten und mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme, pries Gott und sagte, »Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt.« Heute ist es so leicht, diese Geschichte zu lesen. Es dauert vielleicht 1-2 Minuten und wir haben die Geschichte durch. Aber Simeon wartet sein ganzes Leben. Irgendwann mal in seinem Leben hat Gott ihm offenbart, dass er den Messias sehen wird. Und ich wette, ich bin überzeugt, dass er Tage hatte, an denen er absolut frustriert war, dass er Wochen hatte, an denen er den Glauben verloren hat, dass er vielleicht sogar Jahre hatte, an denen er sich gewundert hat, ob Gott ihm tatsächlich jemals diese Verheißung gegeben hat. Und wahrscheinlich bist du hier und du hast auch in bestimmten Bereichen deines Lebens die Frage, wann wird Gott das lösen? Wann wird Gott die Tür öffnen? Wann wird Gott mir diesen neuen Job geben, dieses Kind schenken, die Wohnung zusagen, dieses Wunder, worauf du schon länger antwortest? Wann wird Gott eingreifen? Und das Erste, wozu ich uns ermutigen möchte, gerade in Wartezeiten auf Gottes Eingreifen, ist, empfange beim Warten inneren Frieden und Ruhe von Gott. Empfange inneren Frieden und Ruhe beim Gott, während du wartest. Ich kann mir ehrlich gesagt nur ausmalen, wie es Simeon erging. Jahr ein, Jahr aus wartet er auf den Erlöser von Israel und es scheint nicht leichter zu werden politisch. Es wird eher angespannter und vielleicht hat sich Simeon manchmal gedacht, vielleicht helfe ich Gott mal ein bisschen nach, wenn also das nächste Kind kommt, den ernennen wir zum Messias. Ich weiß es nicht, vielleicht wurde er unruhig und hat sich gefragt, wann wird Gott endlich sein Versprechen einlösen und wenn es doch nicht zu der Zeit kommt, zu der ich es gern hätte, helfe ich Gott vielleicht ein bisschen nach. Aber erinnert ihr euch noch an die Situation, als Jesus mit den Jüngern auf hoher See war, es anfängt zu stürmen und Jesus einfach nur irgendwo in einer Ecke im Boot schläft. Obwohl es um ihn herum tobt und unruhig wird und alle total verrückt werden, bleibt Jesus ruhig. Und das lehrt mich eine Sache, nämlich, dass auch wenn es um uns herum unruhig wird, es tobt, heißt es nicht, dass wir unruhig werden müssen. Heißt es nicht, dass es in uns unruhig werden muss. Denn wenn du zu Jesus gehörst oder heute zum ersten Mal sagst, ja, weißt du was, ich will mich auf diesen Jesus einlassen. Ich will ihm vertrauen und glauben. Dann sagt dir Jesus Folgendes. Er sagt dir, ich gebe dir Frieden. Ich gebe dir meinen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Es ist ein Friede, der die Vernunft übersteigt. Es ist ein Friede, der da ist, auch wenn du rational die Situation vielleicht noch nicht durchgeblickt hast, noch nicht verstanden hast. Es ist ein Friede, der Vernunft übersteigt. Es ist ein Friede, den du nicht selber aus eigener Kraft oder Leistung produzieren kannst. Es ist ein Friede, der unabhängig ist von unseren Umständen, von deinen Umständen. Und die Bibel nennt diesen Frieden Shalom. Es ist ein ganzheitliches Wohlbefinden und Friede, den uns Gott schenken kann. Und Jesus lädt dich ein, zu ihm zu kommen und deine Unruhe und Ungeduld gegen seinen Frieden einzutauschen. Das zweite, wozu ich dich ermutigen möchte, ist, Gott will einen Platz in deinem Wortezimmer. Gott will einen Platz in deinem Wartezimmer. Göttliche Begegnungen passieren in der Regel nicht einfach so. Sei da, mach Platz für Gott in deinem Leben, in deinem Alltag. Wir denken ganz oft, wir sind ungeduldig, wir sind geduldig mit Gott, weil wir auf seine Verheißungen warten. Aber in Wahrheit ist es, dass Gott geduldig ist mit uns. Er hat die Geduld, so lange zu warten, bis wir so weit sind, seine Verheißungen und seine Versprechen zu bekommen, um diese auch wirklich als Segen zu empfinden und nicht als Fluch. Langfristiges Gehorsam in die richtige Richtung, das richtige Tag für Tag tun. In Gottes Reich geht es um diese lebenslange Treue. Und genauso war es bei Simeon. Er taucht im Tempel auf, Tag für Tag. Er geht jeden Tag hin, um Platz für Gott in seinem Leben zu machen. Und nicht nur um Platz für ihn zu machen, sondern eigentlich um ihn in den Mittelpunkt zu stellen und alles andere darum herum planen. Und weißt du, was ich jetzt gerade in diesem Augenblick liebe und ehren will? Einige von euch, die hier zuhören, haben sich vielleicht nicht danach gefühlt, sich so einen Input hier anzuhören. Einige von euch fühlen sich vielleicht nicht immer danach, zum Gottesdienst zu gehen und wieder aufzustehen und wieder hinzugehen. Aber du bist jetzt hier, du hörst zu und das will ich mal einen Moment lang ehren. Manchmal gerade dann, wenn wir uns am wenigsten danach fühlen und trotzdem kommen und trotzdem die Bibel aufschlagen und trotzdem uns Zeit nehmen mit Gott, dann hat Gott so seine eigenen mysteriösen Wege, etwas in unserem Herzen und Leben zu tun, wie er es vielleicht sonst nicht tun könnte. Genauso ist es auch mit unserer Zeit mit Gott. Nicht immer fühlen wir uns sofort danach, in die Stille, in die Beziehung mit Gott zu gehen und sie zu pflegen, wobei das die Essenz des christlichen Glaubens ist. Christlicher Glaube bedeutet nicht Befolgen von Prinzipien, sondern Folgen von einer Person. Wo ist der Unterschied? Einige, die mich persönlich kennen, wissen, dass ich verheiratet bin. Also kann ich als Ehefrau anhand von äußeren Aufgaben manchmal mein Ehefrausein bestimmen. Ich kann äußerlich Aufgaben als Ehefrau erfüllen und tun und rein äußerlich aussehen, als wäre ich die perfekte Ehefrau. Ich kann morgens früh aufstehen, meinen Mann Kaffee hinstellen, bevor er aus dem Haus geht. Dann gehe ich und mache die Wäsche, bügle seine Hemden, tue die Lebensmittel in den Slowcooker, sodass mein Mann gesundes Essen hat. Ich organisiere und buche einen Urlaub. Ich mache die Steuerabrechnung. Ich kann beschäftigt sein, gute Ehefrau zu spielen, ohne eine wirkliche Beziehung mit meinem Mann zu haben. Und genauso können wir beschäftigt sein, gute Christen zu spielen, ohne eine Beziehung mit Christus zu haben. Und es passiert so schnell, dass wir uns darin verlieren, mehr für Jesus zu tun, als einfach mit ihm zu sein. Und dabei tun wir Folgendes. Wenn wir das tun, tun wir Folgendes. Wir entnehmen dem christlichen Glauben seinen Kern, seine Essenz und seine Kraft. Denn die Kraft liegt darin, dass wir aus der Beziehung heraus mit Gott nach Gottes Willen leben können, weil er uns dazu befähigt. Und wisst ihr, was ich gemerkt habe? Wann meine Leidenschaft oder meine Begeisterung für Jesus klein wird oder nicht vorhanden ist? Dann, wenn ich meiner Beziehung mit Jesus nicht den Raum gebe, den sie braucht. Oder auch dann, wenn das, was ich für Jesus tue, irgendwie wichtiger wird, als dass ich Zeit mit ihm verbringe. Einfach nur um unserer Beziehung willen. Oder wenn ich als Pastorin die Bibel öfter aufschlage, um Predigten vorzubereiten und nicht einfach nur, um in meine Beziehung mit ihm zu investieren. Oder wenn das, was Gott mir zu geben hat, wichtiger ist, als das, dass ich ihn habe. Jesus hat diesen ganzen Weg auf den Planeten Erde gemacht, um uns einfach klar zu machen, er will Beziehung mit uns. Er will Nähe mit uns. Und aus der Nähe mit ihm leben und tun wir dann das, wozu er uns beauftragt hat. Das ist also keine Predigt oder keine Einleitung dazu, wie wir in 3 Punkten erfolgreich durch das Warten kommen, sondern mein Wunsch ist es, dass diese Predigt deine Sehnsucht ganz neu weckt, Zeit mit Gott zu verbringen, ihm Raum in deinem Leben, in deinem Alltag zu geben. Und das Dritte, wozu ich dich ermutigen möchte, ist, halte an Gottes Wahrheit beim Warten fest. Wenn du wartest, ändert sich Gott nicht und seine Wahrheiten und sein Wesen und sein Charakter bleiben gleich. Im Warten auf Verheißungen Gottes zeigen sich ganz häufig 2 Dinge. Das erste, es stellt sich ganz klar heraus, wie unser Gottesbild wirklich ist. Wenn wir warten, wenn vielleicht noch ein bisschen Druck auf uns kommt, dann stellt sich heraus, was wir wirklich über Gott denken. Über sein Wesen und seinen Charakter. Ich war eine ganze Zeit lang Single in meinem Leben. Vergleichsweise zu den Leuten in meinem Freundeskreis habe ich meinen Mann relativ spät kennengelernt. Und die meisten meiner Freunde waren schon verheiratet, als ich ihn kennengelernt habe. Und ich habe echt miese Erfahrungen gemacht. Eine davon ist zum Beispiel, dass ich mich mit einem jungen Mann getroffen habe und das ist mehrmals passiert mit verschiedenen Dates beim Kaffee. So beim ersten Date, man trifft sich auf einen Kaffee und irgendwann mal kommt dann natürlich raus, dass ich Pastorin werden will oder Pastorin bin. Und sobald das ein Mann gehört hat, kam dann gleich, oh, Pastorin? Das kann ich mir aber nicht vorstellen für meine Frau. Du bist ja echt eine super Frau, Katharina, aber Pastorin als meine Ehefrau? Schwierig. Und das hat was mit mir gemacht. Tief innen drin habe ich mich dann gefragt, Gott, meinst du es wirklich, wirklich gut mit mir? Und ich fing an, mich mit diesem Thema zu beschäftigen und mit Gott zu ringen. Ich bin wirklich in die Diskussion mit ihm gegangen und habe ihn gefragt, Jesus, warum? Was soll Gutes daran sein? Meinst du es gut mit mir? Es kam auch manchmal so die Gedanken, Gott, ich gebe doch als Pastorin mein Leben für dich und was kann Gutes daran sein, dass ich immer noch nicht den Partner meines Lebens an meiner Seite habe, der mich so nimmt, wie du mich gemacht hast und wozu du mich beauftragt hast. Und irgendwann so inmitten dieses ganzen Ringens und Gott fragen und anklagen und mein Herz bei ihm ausschütten, ganz ehrlich, irgendwann mal kam so ein Blitzgedanke. Und wenn so ein Blitzgedanke kommt, dann weißt du, jetzt spricht Gott gerade oder jetzt hat Gott gesprochen. Und der Gedanke war folgendes. Was ist Kathi oder Katharina, was ist Katharina, wenn ich es mit dir noch so viel besser meine, als du es mit dir selbst meinen kannst? Was ist, wenn in dieser Phase Single sein wirklich das Beste für dich ist? Und ich überkam in diesem Moment ein übernatürlicher Friede. Ich hatte nicht alle Antworten auf meine Fragen, Ich hatte noch nicht mal die Lösung auf meine Fragen. Der Partner stand noch nicht vor meiner Tür. Aber was ich hatte, war der übernatürliche Friede Gottes in dem Moment. Und dass ich erleben und spüren durfte, weißt du was? Gott meint es so viel besser mit dir als du selbst. Gott ist gut. Und er ändert sich nicht. Und noch nicht mal dein Umstand ändert sich daran, dass Gottes Charakter, sein Wesen, Güte pur ist. Lass dich darauf ein, dass Gott dir sein Wesen und seine Güte im Warteprozess neu oder klarer zeigen möchte. Das Zweite, was sich oft in diesem Warteprozess offenbart, ist unser eigener Charakter. Was kommt wirklich raus, wenn ich warte und wenn meine Wünsche nicht in Erfüllung kommen, die zu der Zeit in Erfüllung kommen, zu der ich es mir wünsche? Was ist wirklich in mir drin und was produziert Druck oder Warten in meinem Charakter? Denk mal kurz drüber nach. Denn wenn wir uns anschauen, was für einen Charakter der Geist Gottes in uns prägen möchte, dann heißt es im Galaterbrief in Kapitel 5, dass eine Auswirkung der Frucht des Heiligen Geistes die Geduld ist. Geduld ist eine Auswirkung der Frucht des Heiligen Geistes. Die Frucht des Heiligen Geistes kannst du dir am besten wie so eine Mandarine vorstellen. Eine Mandarine mit ihren verschiedenen Stückchen. Es ist eine Frucht, die verschiedene Auswirkungen hat. Und eine davon ist Geduld. Das Warten auf Gott. Denn Gott ist nicht fertig mit uns. Und wir werden auf viele Dinge im Leben hier noch keine Antwort haben. Auch wenn wir gerne eine Antwort hätten. Aber weißt du, was die gute Nachricht ist? Als Jesus am Kreuz hing, sagte er, es ist vollbracht oder es ist vollendet. Als Jesus am Kreuz hing, hat er ein für alle Mal es vollbracht, dass für uns heute alle Tore dafür offen stehen, dass wir in Beziehung mit Gott haben, mit Gott sein können, dass wir Frieden mit Gott haben können, dass wir die Freiheit haben, die innere Freiheit bekommen können in Gott, dass wir Vergebung bekommen können. Und das ist die beste Botschaft der Welt. Wir können mit dem Schöpfer des Universums in Beziehung sein. Er hat dich geschaffen, er liebt dich, er hat dich aus Freude und zu seiner Freude geschaffen und er will in harmonischer Beziehung mit dir sein. Ich möchte dir zum Abschluss einen Psalm mitgeben, der mich gerade in diesen Tagen ganz besonders begleitet. Und zwar ist das ein Vers aus Psalm 46. Da heißt es, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Gerade jetzt passiert es, dass wir unruhig werden, dass wir ängstlich sind, weil wir nicht wissen, was dieser Virus, was diese Corona-Situation machen wird, welche Entwicklungen es geben wird. Und gerade jetzt ist es wichtig, dass wir uns bewusst machen, wer letztendlich die Kontrolle hat. Und welcher Gott diese Welt und den Lauf dieser Welt regiert. Ich habe einige Gedanken zu diesen Psalmen, die ich dir jetzt vortragen möchte. Welche Chancen liegen in der Stille? Es heißt im Psalm 46, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Wenn ich still werde, habe ich die Möglichkeit, mich zurückzubesinnen und die Prioritäten zurechtzurücken. Was ist wirklich wichtig? Wenn ich still werde, höre ich besser, was in mir vorgeht und kann es mit Hilfe des Heiligen Geistes sortieren, klären und Gott abgeben. Was geht gerade in dir vor? Wenn ich still werde, erkenne ich, wer letztendlich immer die Kontrolle über mein Leben und den Lauf der Welt hat. Gott allein. Ich kann ihm vertrauen und meine Unruhe gegen seinen übernatürlichen Frieden eintauschen. Wenn ich still werde, kann ich mir klar machen, von wem ich mich wirklich bestimmen und treiben lasse. Ich will mich nicht von außen, sondern von Gottes Geist in mir und seinen Auftrag für mich bestimmen lassen. Wenn ich still werde, wird klar, wer ich bin und wer Gott ist. Wenn ich still werde, wird mir klar, welche Taten und Worte überflüssig und welche dran sind. Wenn ich still werde, erkenne ich die Möglichkeiten und Chancen, die mir heute gegeben sind. Wenn ich still werde, kann Gott in mir lauter werden. Wenn ich still werde, erlebe ich, wie mich Gottes Geist für heute befähigt, seinen Willen zu leben und Licht zu sein in meiner Umgebung. Wenn ich still werde, ja, was passiert, wenn du still wirst, wenn du die Stille mit Gott suchst? Dazu ermutige ich dich in diesen Tagen ganz besonders, dass du diese Stille mit Gott suchst, dich in ihm verwurzelst, ob es vielleicht 5, 10 oder 15 Minuten am Tag sind. Such diese Stille und bekenne laut, Gott ist Gott. Gott sitzt auf dem Thron, er regiert, er hat die Kontrolle. Er ist gut, er tut Gutes, er tut, was er für richtig hält. Er lässt Dinge zu aus bestimmten Gründen. Und Gott ist derselbe heute, gestern und morgen. Er verändert sich nicht, ganz egal, wie die Umstände in unserem Leben sind. Also empfange diesen Frieden Gottes, während du wartest, wie er eingreift, bis er eingreift. Räume Gott Platz in deinem Wartezimmer ein. Und werde dir klar, dass Gottes Wesen, sein Charakter, der gleiche ist, ganz egal, wie der Umstand ist und ganz egal, ob sich die Umstände um uns herum verändern. Gott bleibt der gleiche. Amen.